Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Thomas, du wirst mich hassen, dass ich das jetzt sage, aber heute ist dein Geburtstag.
Fabian,
ja?
Ich versuche seit ganz vielen Jahren meinen Geburtstag in Arbeit zu ertränken.
Ja, das merke ich. Wir nehmen ja auch gerade hier einen Podcast auf, aber ich wollte trotzdem auch hier nochmal sagen, alles Gute zum Geburtstag, Thomas.
Ganz, ganz lieben Dank, aber ich, weißt du, so ein, wenn wir jetzt einen richtig guten Podcast hinkriegen, ja, dann ist es mein schönstes Geburtstagsgeschenk.
Oh Mann, jetzt habe ich Druck. Oh,
oh ja, schön. Genau.
Anderen
ja.
Leuten kann man irgendwie eine Flasche Sekt kaufen und sie sind zufrieden. Du brauchst einen super Podcast.
Wir fangen dich an.
Ich streng mich an. Wir fangen hier mit einem lockeren Thema wie deinem Geburtstag an. Wir reden aber heute mal wieder über ein gar nicht so lockeres Thema, ja, sondern über ein auch wieder sehr, sehr ernstes Thema, wo, glaube ich, gerade die ganze Welt, Gott sei Dank, auch drüber spricht. Und zwar über die Unterdrückung von schwarzen Menschen. Und basierend, ja, beziehungsweise also die Proteste, ich glaube, ich soll das hier nochmal am Anfang erklären, sagte man mir, aber ich glaube, es hat ja eigentlich jeder mitbekommen.
Das weiß jeder.
Ja. George Floyd wurde ja im Alter von, ich glaube, 46 Jahren ermordet. Auch da, die Tagesschau verwendet einen anderen Begriff, ich sage aber bewusst ermordet, durch einen weißen Polizisten in den USA.
Also der hat das Knie auf seinem Genick noch gehabt, als er 3 Minuten lang leblos war.
Genau. Und ich habe auch schon mit ganz vielen tatsächlich auch Reportern, auch Mitarbeitern von der ARD diskutiert. Die dürfen ja tatsächlich nicht sagen, dass jemand ein Mörder ist, bis diese Person wirklich vor Gericht als Mörder deklariert wurde, bestraft wurde und quasi ins Gefängnis geht.
Ja gut, ich meine, das hat natürlich schon was für sich, ja, weil wenn du als Mörder bezeichnet wirst, und du bist dann unschuldig, dann hängt es dir und klebt es an dir fest dran.
In dem Fall können wir aber eindeutig sagen, George Floyd wurde ermordet. Und warum das Ding ja auch so brisant ist, es werden ja leider sehr viele schwarze Menschen fast sogar täglich in den USA durch einen Polizisten ermordet. Warum das Ding ja so brisant durch die Decke gegangen ist, es wurde ja komplett gefilmt. Und das Video hat man leider nicht, also aber Gott sei Dank, ich wollte schon leider sagen, hat man Gott sei Dank nicht geschafft, aus dem Netz zu bekommen, weil auch da immer wieder Sachen unter den Teppich gekehrt wurden. Wusstest du, dass der erste Autopsiebericht von George Floyd totaler Fake, totaler Bullshit war?
Das habe ich gelesen.
Ja.
Und dass eigentlich erst im zweiten und dritten Autopsiebericht die Wahrheit klar und deutlich.
Genau, es gab ja noch 2 unabhängige Autopsieberichte.
Ja. 2 und 3.
Auch das finde ich.
Ja gut, deswegen wurden die Polizisten auch zuerst freigelassen, also auf Kaution freigelassen und erst dann nachher tatsächlich arretiert.
Ja.
So, aber das ist, ich meine, Polizeigewalt ist in USA übrigens auch gegen Weiße ein sehr großes Thema, aber doppelt so viele Schwarze sterben durch Schüsse der Polizei als Weiße.
Ja.
Und wenn man dann noch weiter runtergeht und sagt, wer ist das vor allem, dann sind es überwiegend jüngere Schwarze.
Ja.
Und zum Zweiten, sie werden schon eigentlich in einer Vorform von, attackiert werden oder diskriminiert werden, werden sie deutlich häufiger angehalten, durchsucht und gefilzt und Verkehrskontrollen unterzogen.
Ja, und das Krasse ist, Nicht nur wir reden ja öffentlich darüber, sondern auch die gesamte Politik redet darüber. Und auch der Präsident muss ja täglich dazu Stellung nehmen. Yeah. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, geht, glaube ich, knapp 1 Minute, was Donald Trump zu den Vorfällen sagt.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Also ich bin ganz ehrlich, mich macht das schon aggressiv. Also ich werde da schon ziemlich wütend. Ich bin ein Mensch, ich kann mich, glaube ich, relativ gut beherrschen. Aber selbst hast du das gesehen vom kanadischen Premierminister? der eine Pause von, ich glaube, 25 Sekunden gemacht hat, bevor er was gesagt hat. Das ist schon, es ist so ein, so abartig, so widerlich.
Ja, aber jetzt, lass uns mal tief reingehen.
Ja.
Amerikanische Erdnussfarmer und Baumwollfarmer haben schwarze Menschen aus Afrika zu Hunderttausenden als Sklaven nach USA geholt. Es hat einen Bürgerkrieg gebraucht, der in Teilen bis heute noch nicht verarbeitet ist, gerade in den Südstaaten, um dieses Thema zumindest von der Legalität, von der Illegalität her zu klären. Ich selber habe als junger Mensch, da war ich Austauschschüler in den USA, Rassenunruhen miterlebt, wo im Grunde in der Hitze der von Detroit und Chicago und Los Angeles schwarze Menschen, Kinder, ältere Frauen, Männer sich gewehrt haben, schon damals gegen die Unterdrückung. Sie waren ja zum Teil Schlachtvieh im Vietnamkrieg.
Ja.
So, und im Grunde hat dieses Thema nie eine richtige Aufarbeitung in den USA gefunden.
Das stimmt.
So, und ich vergleiche mal wirklich, als ich als junger Mensch die Serie zu Holocaust gesehen habe. Ich glaube, da war eine gesamte Nation betroffen und ein Stück geläutert. Aber diese geistige Aufarbeitung des Themas, dass Weiße sagen, ich bin überlegen, I am superior, I'm a superior race, die hat in den USA so nie stattgefunden. Und insofern ist natürlich die alltägliche Diskriminierung schwarzer Menschen, die dann im Extrem auch dazu führt, dass unbewaffnete, Unschuldige schlicht und einfach erschossen wurden, ist im Grunde Ergebnis dieser fehlenden Aufarbeitung. Ich verstehe deine Empörung.
Ja.
Nur, natürlich, Donald Trump ruft jetzt nach Waffengewalt und sagt, ich setze die National Guard und sogar die Armee ein, um das Thema zu lösen. Meine Governors, meine Gouverneure sind zu dumm, das Thema zu lösen. Ne? Wobei das ja heftig debattiert wird und ob das überhaupt legal ist.
Donald Trump versucht ja auch die Menschen, die auf die Straße gehen, beziehungsweise auch quasi jeden Antifaschisten jetzt als Terroristen abzustempeln. Ja,
gut, aber das sind autoritäre Regimes.
Ja.
Haben eine klare Haltung. Sie suchen sich Minderheiten als Feind, um daran sozusagen ihre Wählerschaft zu festigen.
Ja.
Das war im Dritten Reich, waren das die jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und dann in ganz Europa. Das sind in USA, waren das die Flüchtlinge lange Zeit aus Mexiko, aus Venezuela, aus den ganzen Südamerika,
Mittelamerika,
heute noch. So, und aber als Grundton war im Grunde immer das Thema White Supremacy.
Ja.
Und das hat sich im Kern gegen die schwarze Bevölkerung gerichtet. Und ich sehe natürlich mit einer ganz großen Sorge, dass Trump natürlich auch versucht, aus einer miserablen Performance bei der Corona-Krise heraus, sich jetzt als starker Mann aufzuspielen, um im Herbst bei den Präsidentschaftswahlen wirklich eine gefestigte Anhängerschaft zu haben. Und da als starker Mann und zu sagen, ich drohe mit Militäreinsatz, das Thema kriegen wir in Ordnung, das war im Grunde eigentlich immer schon, waren das die Mittel dieser fast diktatorialen Gestalten.
Ja, was ich schön fand, es gab es gibt ja unglaublich starke Plakate, die auch auf die Straßen getragen werden, und jemand hat sich einen Spiegel genommen und auf den Spiegel, ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, aber geschrieben, sind wir hier die Verbrecher, sind wir hier der Aufstand oder wer trägt hier eigentlich die Waffen, und hat das halt vor die Polizisten gehalten. Und was ich übrigens auch für ganz schwierig halte, ich sehe das immer wieder auch bei tatsächlich vielen meiner weißen Freunde, die teilen dann Videos von Polizisten, die zum Beispiel auch auf die Knie gehen, So als wären sie in quasi auf einem Level mit den Protestierenden. Und was man aber immer wieder dann auch an Videos zugeschickt bekommt und was man immer wieder hört, ist halt, dass dann 10 Minuten später, wenn überhaupt, manchmal auch schon eine Minute später, die Polizei trotzdem wieder auf die Menschen auf der Straße einschlägt. Und dass diese Videos halt auch ein ganz falsches Bild vermitteln. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Polizist auf dieser Welt so etwas tun würde, wie in dem Fall bei George Floyd. Aber jetzt in seine Story irgendwelche Videos von einem coolen Polizisten zu teilen, ist für mich vollkommen der falsche Ansatz.
Also und vermittelt ein ganz eines, schwieriges Bild. Also es gab auch Widerstandskämpfer im Dritten Reich, aber die dürfen nicht als Alibi herhalten
dafür,
dass eine Mehrheit der Deutschen nichts getan hat.
Ja.
Und genauso, da, natürlich gibt es eine Minderheit aufrechter Polizistinnen und Polizisten, aber im Kern kann man wohl sagen, und alle Berichte deuten ja darauf hin, dass inzwischen nicht mit Schusswaffen, aber mit nearly dead weapons mit Demonstranten umgegangen wird.
Thema Tränengas zum Beispiel.
Ja, aber auch mit Kugeln, mit Glaskugeln gefüllten Wurfgeschossen, wo im Grunde einem Demonstrant massive Verletzungen am Schädel zugefügt worden sind. Und als erste Hilfeleute gekommen sind, wurden die auch noch beschossen.
Ey, die wurden mit Autos weggeschoben. Das war ja auch interessant. CNN hat ja ein Video nicht ganz gezeigt. Und diese, nämlich die Stelle, wo da, man sieht da ja zwei fette Polizeiwagen. Man muss ja auch dazu sagen, die Polizeiautos in den USA sind ja noch mal krasser als irgendein Polizeiauto, als überhaupt irgendein Auto hier in Deutschland. Das sind ja SUVs. Und mit denen haben sie ja Menschen auf der Straße weggeschoben, überfahren.
Weggeschaufelt.
Ja, das ist, wie pervers und abartig ist das denn?
Ja, aber lass uns doch nochmal auch noch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja.
Natürlich hat das auch zutiefst mit der Frage zu tun, dass die schwarze Minderheit in den USA sozioökonomisch über Jahrhunderte und vor allem über eigentlich die letzten 50, 60 Jahre hinweg nicht gleichgezogen hat mit der weißen Bevölkerung, sondern ganz im Gegenteil sozusagen segregiert ist, oft in Suburbs, in Vororten, ganz eng zusammengepfercht, miserabel in miserablen Jobs. Übrigens ein Grund, warum die schwarze Bevölkerung von Corona besonders betroffen war.
Ja.
Weil sie eng zusammengepfercht wohnt. Zweitens die Hygienestandards nicht in dem Umfang eingehalten werden können und weil sie zur Arbeit gehen mussten.
Es gibt auch eine ganz interessante Grafik aus Los Angeles, nämlich mit auch den Unterschieden von der Hautfarbe, wie viele schwarze und weiße Menschen nämlich in Downtown wohnen und wie viele schwarze Menschen eben, wie du gerade schon gesagt hast, in den Randbezirken wohnen. Downtown ist eigentlich weiß. Los Angeles Downtown, da wohnen überwiegend halt weiße alte Banker.
Naja, das mit den alten weißen Männern, da bin ich ja ein bisschen anderer Meinung.
Ja, weil du dich angegriffen fühlst.
Es wohnt im Grunde eine weiße Oberschicht.
Ja, genau.
Wohnt in Downtown.
Ja.
Was ich damit sagen will, es ist eine örtliche Segregation, es ist eine soziale Diskriminierung und es ist eine rassistische, ein Rassismus oder eine Rassendiskriminierung, die sich im Grunde schon über viele Jahrzehnte durchzieht. Und natürlich ist eine Lösung kann wirklich nur sein, dass die schwarze Bevölkerung in den USA die gleichen Bildungschancen und die gleichen Aufstiegschancen bekommt. Also nicht, dass man jetzt sozusagen sagt, wir müssen bessere Bildung für die Weißen machen, dass die nicht diskriminieren, sondern richtig faktisch, dass die Wege in die Mitte der Gesellschaft deutlich stärker geöffnet werden. Das ist aus meiner Sicht die einzige Lösung. Aber da ist Trump natürlich nicht derjenige, der das machen wird.
Ja, worüber wir ja auch gerade gesprochen haben, waren ja die Aufstände auf den Straßen. Ich würde gerne da nochmal zurückkommen, weil da habe ich nämlich, ich muss mir aufschreiben, weil ich ihren Namen sonst wahrscheinlich ganz falsch ausspreche. Ich glaube, Keisha Lance Bottoms, ich hoffe, das ist der richtige Name, also die richtige Aussprache, hat da ein ganz gutes Zitat, das würde ich gerne hier mal einblenden.
T.I. and Killer Mike own half the West Side. So when you burn down this city, you're burning down our community. If you want change in America, go and register to vote. Show up at the polls on June 9th. Do it in November. That is the change we need in this country. You are disgracing our city. You are disgracing the life of George Floyd and every other person who has been killed in this country. We are better than this. We're better than this as a city. We are better than this as a country. Go home. Go home. In the same way I can protect my son on yesterday, I cannot protect you out in those streets.
Die Bürgermeisterin, die adressiert natürlich...
Habe ich gerade ganz vergessen zu erwähnen, Bürgermeisterin von Atlanta.
Ja, die adressiert natürlich die Plünderungen.
Ja. Und was ist deine Meinung dazu?
Also es ist für mich ist es immer wieder traurig zu sehen, dass gute Bewegungen für Gerechtigkeit, für Antidiskriminierung, gegen Rassismus, wie auch immer, dass da immer auch einige Chaoten versuchen, das Thema zu kapern und es wirklich zu wenden in eine Art und Weise, wo der, sagen wir mal, der Mensch, der nicht demonstriert, sich angewidert abwendet. Also wenn Geschäfte geplündert werden, wenn tatsächlich Gegengewalt ausgeübt wird, wenn Schüsse fallen, auch von Seiten von Demonstranten, wenn Autos in Brand gesetzt werden,
ja.
Das sind eigentlich Entwicklungen, die Mehrheit der Demonstrierenden tatsächlich diskriminieren. Und damit wird eine solche Bewegung auch gespalten. Und das spricht die Bürgermeisterin von Atlanta klar an. Sie sagt im Grunde, wahrscheinlich hätte sie vor 3-4 Tagen gesagt, ich verstehe euren emotionalen Aufbruch und Ausbruch und ihr habt recht, dass ihr eurem Ärger und eurer Empörung auf der Straße Luft macht. Aber wenn sich das in gewalttätige Aktionen lädt, dann ist ihr Aufruf eigentlich, bitte kommt zurück zu demokratischen Formen. Und das finde ich schon richtig.
Ja, ich finde es nur ein bisschen schwierig, gerade halt auch als weißer Mann darüber zu sprechen, weil ich bin auch kein Fan von Gewalt. Ich bin auch kein Fan davon, bei einem Protest zu randalieren. Das tue ich auch nicht. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen mit dem Stein, den du kurz hochgehoben hattest. Auf der anderen Seite, wenn halt ein System Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte lang dich und die gesamte schwarze Bevölkerung ausbeutet und nicht auf eine Ebene mit der weißen Bevölkerung stellt, dann weiß ich nicht ganz, wessen Schuld es eigentlich ist, dass gerade diese Taten da passieren. Und ich finde es ganz schwer, wie gesagt, vor allem als weißer Mann, jetzt das zu verurteilen. Ich finde es auch nicht sinnvoll, dass man irgendwie in einen Gucci-Store jetzt Steine reinschmeißt. Also,
das inszeniert jetzt, als ob es nur die Luxusläden wären.
Nee, ich meine, das ist nur das Beispiel. Ja, auch allgemein, also ich, oder auch Autos anzustecken, das habe ich ja auch bei wenn wir nämlich auch mal nach Deutschland zurückkommen, auch schon hier bei Demos nie so wirklich verstanden. Aber auf der anderen Seite, wenn du so abgehangen wirst in dieser Gesellschaft und wenn sogar deine wenn man Menschen deiner Hautfarbe sogar erschießt und ermordet,
ja, nichtsdestotrotz
schwierig. Ich finde es ganz, ganz schwierig.
Also diese Frage des moralischen Kompass,
ja,
den ein Mensch hat und wo er oder sie weiß, wenn ich das überschreite,
ja,
schade ich dem Gegenüber.
Ja.
Dem Nachbarn, dem Bürger, denn es richtet sich ja nicht politisch gegen das herrschende System, sondern es richtet sich eigentlich in einer ganz unzivilisierten, grausamen Art und Weise, richtet es sich an den Nächsten, den man trifft. Also der Verlust eines moralischen Kompass, den kann ich nicht entschuldigen.
Ja, wie gesagt, ich finde es ganz schwierig, aber ich habe ja gerade schon erwähnt, auch in Deutschland haben wir ja immer wieder Proteste, die, ja, sagen wir mal, ein bisschen aus den Fugen geraten können. Aber auch in Deutschland haben wir Rassismus Und ich finde es erstaunlich, dass momentan ziemlich viele, gerade ziemlich viele Deutsche, davon versuchen abzulenken. Also wir zeigen immer gerne mit dem Finger auf die USA und auf Trump und was da alles schiefläuft, ignorieren aber die Tatsache, dass wir letztes Jahr hier, ich glaube, es waren knapp 7.800 rassistische Übergriffe hatten. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man halt auch darüber spricht und dass man nicht im Gedanken lebt, man würde in einem total in einem Regenbogenland wohnen, wo alles glatt läuft. Ich meine, es ist nicht allzu lange her, dass wir hier eine Folge gemacht haben über Hanau.
Ja.
So, es ist nicht allzu lange her, dass der Herr Löbke erschossen wurde. So, und auch andere Angriffe sind nicht lange her. Und täglich erleben auch hier in Deutschland schwarze Menschen Diskriminierung und Rassismus.
Ja, und es wurden 10 Menschen starben im Kugelhagel.
Ja.
In einer Sushi-Bar.
Ja.
Das ist auch gerade mal ein paar Monate her. Nein, natürlich haben wir massive rassistische Übergriffe. Und ich sag mal so, ich bin in meinem Leben habe ich ja zwei Sachen erlebt. In den 70er, 80er Jahren, das hast du vielleicht nur aus dem Geschichtsbuch,
ja,
gab es Linksterroristen. Die Rote Armee-Fraktion.
Ja, damit.
Übrigens persönlich, mein oberster Chef bei der MTU in München ist erschossen worden.
Ja.
Der Herr Schleyer, der Vorstand bei Daimler, als ich damals Daimler-Mitarbeiter war, ist auch erschossen worden. Sein Sohn war übrigens Klassenkamerad von mir. Das heißt, ich habe da auch eine nicht persönliche, aber eine persönlichere Beziehung.
Doch, voll, ja.
Das heißt, es gab eine linksterroristische Bewegung, die Menschen ermordet hat, und zwar in Serie. Das hat Deutschland fast anderthalb Jahrzehnte geprägt. So, da ist möglicherweise die Obrigkeit ein Stück blind geworden auf dem rechten Auge.
Ja.
So, und der Rechtsextremismus, der sich dann ja in der NSU am extremsten manifestiert hat, eigentlich fast das Gegenstück zu einer linksterroristischen RAF, der ist im Grunde lange, ist unter dem Radar
gelaufen. Viel zu lange.
Und natürlich heute, wenn ich heute sage, natürlich sage ich, ich bin gegen Linksextremismus und gegen Rechtsextremismus, aber natürlich ist der Rechtsextremismus heute viel gefährlicher. Was aber nicht heißt, dass nicht der linke Extremismus nicht in 10 Jahren wieder deutlich gefährlicher werden kann. So, und das haben wir heute. Und deswegen muss der Rechtsstaat,
ja,
sehr frühzeitig observieren. Wir hatten eine interessante Debatte, wo du gesagt hast, wir haben in der Schulklasse entschieden, dass die NPD verfassungswidrig ist.
Wir haben lediglich festgestellt in der 8. Klasse innerhalb von 45 Minuten, dass die NPD eigentlich nicht existieren dürfte.
Ja,
das war meine Aussage.
Bin ich voll bei dir. Das heißt, frühzeitig observieren.
Ja.
So wie man jetzt sagt, Teile der AfD, der Flügel, wird unter Beobachtung gestellt, hat ihn gezwungen, sich vordergründig aufzulösen. Natürlich schmoren die alten Strukturen da noch weiter. Das
ja.
ist ja die alten Seilschaften, Netzwerke, all das. Der Rechtsradikalismus, der ist ja immer noch da, aber die Strukturen sind ein Stückchen weg. Zum Zweiten, dass man wirklich mit aller Härte rechtsextremistische Übergriffe, und das fängt schon mit Beleidigungen an.
Ja.
Verfolgt?
Voll, das fängt, ich habe ja auch was geteilt, also ich hab einiges auch vor allem auf Social Media geteilt, es fängt damit an, was viele gar nicht als rassistisch ansehen, wenn, angenommen, du bist ein schwarzer Mann und ich frage dich, wo kommst du denn her? Und du gibst mir die Antwort ja aus München. Ich sag so, nein, wo kommst du denn wirklich her? So, wo kommen denn deine Eltern her? Das ist purer Rassismus. Und vielen Leuten, gerade in Deutschland, ist das gar nicht bewusst. Ich habe Kommentare unter meinem Beitrag bekommen, wo Leute geschrieben haben, ich kenne Freunde von mir, die freuen sich, wenn man über ihre Herkunft Nachfragen stellt. So, das mag sein, dass es Menschen gibt, die das nicht schlimm finden. Es ist und bleibt Rassismus. Es sind auch so ganz viele kleine Alltagssachen, die dir und mir wahrscheinlich vorher niemals aufgefallen wären. Zum Beispiel, dass man im Kindergarten Hautfarbe immer nur diesen ganz hellen Beige-Ton nennt, das Pflaster, die wir uns auf Wunden kleben, immer in der weißen Hautfarbe produziert werden. Letztens habe ich einen Tweet gesehen von jemandem, der hatte quasi das erste Mal, war auch ein schwarzer Mann, hat das erste Mal halt ein Pflaster quasi in seiner Hautfarbe. Und da ist ihm auch erstmal aufgefallen, was da eigentlich für eine Scheiße, selbst in diesen kleinsten Bereichen.
Ja, also passiert.
Das ist nicht, das sind nicht die Hauptpunkte, das sind nicht,
ja, aber
das, sind, da werden Leute nicht ermordet, aber damit, das ist der erste Gedanke, also womit es langsam anfängt. Also es geht ja um
die Sensibilität.
Genau.
Das heißt, bin ich so sensibel, dass ich sehe, dass das im Grunde das Pflaster bisher so ist, dass eine weiße Gesellschaft ein helles Pflaster hat.
Ja.
Und dass wir inzwischen eine Einwanderungsgesellschaft sind und dass deswegen natürlich unterschiedliche Pflasterfarben angeboten werden. So, und das ist ein Akt wirklich der Sensitivität.
Und jetzt kommt noch was.
Eines Unternehmens in dem Fall, ne?
Was ich gerade auch noch sagen wollte, dass das Schöne in unserer Position ist, also das Miese in unserer Position ist, wir können einen Podcast gerade darüber machen, wir können jetzt 40 Minuten lang hier drüber reden und dann können wir gleich die Aufnahme abbrechen und müssten uns theoretisch eigentlich gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Wenn du aber ein schwarzer Mensch bist, dann bist du damit 24/7 konfrontiert. Also ich finde es super, dass gerade auch vor allem weiße Menschen sich damit auseinandersetzen, sich mal, wie du ja auch immer so schön sagst, auf den Hosenboden setzen und sich wirklich mal damit beschäftigen, was ist Rassismus und bin ich eigentlich wirklich so, habe ich eine so weiße Weste, wie ich es immer vorgebe. Aber das wirklich Miese an der ganzen Situation ist, wir könnten das gleich hier beenden und wir müssten uns nie wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt so viele Menschen, die, auch wenn ich morgen auf eine Demo gehe, ich halte ein Schild hoch und dann fahre ich nach Hause und kann das Schild runterhalten.
Ja, aber
diese Menschen werden täglich, auch nur wenn sie das Haus verlassen, werden sie angegriffen, können angegriffen werden.
Ja, aber es ist nicht nur eine Frage
des Bewusstseins. Und das macht mich fertig.
Es ist nicht nur eine Frage des Bewusstseins. Ich meine, denn dann könnte man wieder in die alte Tour kommen, könnte sagen, naja, Fabian, alle müssen eine bessere Bildung haben, die das Thema Respekt vor dem Unterschied, Wertschätzung des Unterschieds, Diversity, wirklich frühzeitig gebildet wird. Es hat mindestens genauso damit zu tun, dass die Betondecken, für Frauen nennen wir es ja oft die gläsernen Decken, dass im sozialen Aufstieg Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Menschen unterschiedlichen Geschlechtes oder sexueller Orientierung wirklich die gleichen Chancen erleben, wie sozusagen der weiße junge Mann oder die weiße junge Frau, die heute ja schon, wenn es um Aufstieg geht, etwas diskriminiert wird, aber wo natürlich die doppelte und dreifache Diskriminierung ist von einer jungen Frau, die dunkelhäutig ist.
Ja. Ja, und jetzt stell dir vor, du bist eine schwarze Frau. Du hast es sowieso schon schwer in dieser Gesellschaft. Und dann kommt jemand vorbei und fragt, wo kommst denn du eigentlich her? Und du gibst die Antwort, keine Ahnung, Düsseldorf. Und dann sagt man, nee, wo kommst du eigentlich wirklich her?
Das hat wieder mit Bildung zu tun.
Ja.
Na, dass man sich da wirklich sozusagen diese Sensorik sich verschafft oder im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern in der Klasse, wo du ja häufig Unterschied hast, dich damit wirklich auseinandersetzt.
Aber auch wenn du schon aus der Schule bist, ich bin fest davon überzeugt, dass vor allem jetzt jeder weiße Mensch auf dieser Welt sich wirklich mal Minimum für 2, 3, 4 Stunden, wie du immer so schön sagst, auf den Hosenboden setzen muss und wirklich sich mal mit dem Thema auseinandersetzt und da auch wirklich mal tiefer reingeht. Wir haben das Thema viel zu lange, finde ich, zu oberflächlich behandelt und sich jetzt mal wirklich hinterfragt und vielleicht auch an seinen Einstellungen merkt, dass da vielleicht nicht alles gerade glatt läuft.
Ja, aber du hast
natürlich... Das ist eine Pflicht, die, glaube ich, gerade jeder Bürger und jede Bürgerin hat.
Ja, aber das ist ein moralischer Anspruch, dem werden viele Bürgerinnen und Bürger nicht nachkommen.
Ich weiß. Ich meine, es müsste.
Müsste, sollte, könnte, hätte
Fahrradkette. Ja.
Nein, du hast natürlich in Deutschland eine feste Schicht rechtsradikaler Bürgerinnen und Bürger.
Ja.
So, die sich über die Jahrzehnte durchzieht und wo sozusagen auch intergenerativ diese Ideologie vererbt
wird. Die Zahl der Gewalt.
Übrigens ähnlich wie in den USA. Und da wirst du im Grunde vielleicht den einen oder anderen rausbrechen können. Aber das wird die Ausnahme bleiben. Denn das sind im Grunde ideologische Großfamilien.
Ja.
Nur nicht Familienstrukturen, sondern durch Rassismus zusammengehalten.
Ja, und wir haben tatsächlich, also habe ich vorhin auch nochmal nachgelesen, die Zahl der rechtsextremen Menschen in Deutschland, die gewaltbereit sind, ist fünfstellig. So. Das, also wir, wie gesagt, was ich ja vorhin gesagt habe, wir zeigen immer ganz gerne mit dem Finger auf die USA oder auf irgendwelche anderen Länder. Ja. Aber man muss auch mal vor die eigene Haustür. Ja,
wir reden da, glaube ich, schauen. Über 60.000, 70.000 Gewaltbereite.
Ja, ja. Und ja, das ist, ich würde gerne jetzt nochmal, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, ja. Einen Ausschnitt mitgebracht von Joe Biden. Ich finde diesen Ausschnitt ziemlich, ziemlich gut. Ich finde, da hat er was ziemlich Richtiges gesagt, den würde ich gerne zum Abschluss hier nochmal einspielen.
Ja, mach das.
Mr. President, that's America. That's America. No horses rising up on their hind legs to push back peaceful protest. Not using the American military to move against the American people. This is a nation of values. Our freedom to speak is a cherished knowledge that lives inside every American almost from the time you're a kid. We're going to not allow any president to quiet our voice.
Da fand ich auch den letzten Satz fand ich ziemlich, ziemlich powerful. Und übrigens lustig, er hat ja auch gesagt, This is America, ähnlicher wie der bekannte Song von Childish Gambino, wo er auch sagt, This is America. Und ich glaube, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Man kann versuchen, mit Militär dagegen vorzugehen und mit Polizeigewalt, aber im Endeffekt, das ist Amerika. Und du kannst die Stimmen dieser Menschen nicht einfach totschweigen.
Nein, man kann es nicht, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die aufrechten demokratischen Protestierenden, die wissen und erkennen auch zunehmend, dass sie sich separieren müssen von den Plünderern und den Gewalttätern. Also das glaube ich ist, da muss der Rechtsstaat in irgendeiner Art und Weise, denn da geht es ja auch um Rechte, wie zum Beispiel Schutz des Eigentums.
Ja.
Da geht es drum um Bewegungsfreiheit für die Bürger, die ja zum Teil gar nicht mehr auf die Straßen können. Also hier muss der Rechtsstaat intervenieren, wobei natürlich die Art und Weise, wie das Trump fordert, wirklich eigentlich eher dazu dient, einen Militäreinsatz im Inneren zu rechtfertigen.
Ich würde sagen, du kannst das Wort Antifa und daraus quasi eine Gruppierung bildend, kannst du nicht als Terroristen abstempeln. Zum Beispiel, also ich finde das auch schön, der Duden hat, glaube ich, sogar das gepostet, dass das Wort Antifa kein Name einer festen Gruppe wäre, sondern lediglich halt die Abkürzung für Antifaschismus. Und ich halte es, ich glaube,
aber das sind
ich
halt will, auch sehr böse Kräfte mit drin.
Ja, aber ich will da nicht mal drüber diskutieren. Früher habe ich auch aufgepasst, ob ich mich als Antifaschist bezeichne, weil ich dachte, oh, dann denken Leute, dass ich ein Steinewerfer bin und dass ich ganz gewalttätig bin. Nein, ich glaube, es ist einfach logisch, dass wenn man will, dass Menschen die gleichen Rechte bekommen, dass man halt einfach, vor allem in Deutschland mit einer so krassen Historie, dass man von seiner Grundeinstellung Antifaschist ist. Und ich nehme das auch, also ich bezeichne mich auch vor allem jetzt gerne als Antifaschist.
Ich wurde von NPD-Ordnern verprügelt,
ja.
Im Alter von 19, und ich habe seit damals immer gegen Nazismus, Rechtsradikalismus und Faschismus Stellung bezogen. Nichtsdestoweniger ist es die Aufgabe der demokratisch gesinnten Kräfte,
ja.
In einer solchen Antifa sauber die Trennlinie zu ziehen zu denen, die Antifa instrumentalisieren für ganz andere Ziele.
Ja, aber ich denke, wir müssen es auch mal davon lösen mit dem die Antifa, vor allem in den USA. Es gibt keine die Antifa. Ja,
aber
Antifa.
In Deutschland gibt es schon eine organisierte Bewegung. Und da gibt es Kräfte drin, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. So, und das diskreditiert ja immer eine Bewegung von inspirierten Menschen, die für eine bessere Welt, für Demokratie, für Fairness, für Gleichheit ringen und kämpfen. So,
ja.
Und wenn es einer Bewegung nicht gelingt, das haben wir ja damals über Friday for Future auch diskutiert, wenn es einer Bewegung nicht gelingt, sich von diesen extremistischen Peripherien zu lösen,
ja.
Dann wird sie auf Dauer nicht die Durchschlagskraft haben. Da schadet sie ja. sich selber.
Ja, das, was ja auch die Bürgermeisterin von Atlanta gesagt hat. Ich würde gerne von dir nochmal quasi abschließend zu diesem Thema wissen, was hast du denn für dich mitgenommen aus dieser ganzen Debatte? Ich weiß ja nicht, ob du dich überhaupt jetzt intensiver damit beschäftigt hast, ob du dir...
Also sie begleitet mich im Grunde mein ganzes Leben lang.
Ja.
Auch mein Ringen für das Existenzrecht von Israel, auch mein Ringen gegen Antisemitismus, das ist ja im Grunde eine der schlimmsten Formen von Rassismus.
Ja.
Und nicht wenige Deutsche sind wieder zurückgefallen in diese alten Muster. Nein, ich glaube, da bin ich persönlich sehr klar aufgestellt. Aber was natürlich, was die Auseinandersetzungen, die Rassenkonflikte in den USA oder die Demonstration gegen die Ermordung von Black Lives, was die ja. deutlich machen, ist, dass Minderheiten in einem Land wirklich erstens teilnehmen können dürfen und Teilhabe haben. Teilnahme und Teilhabe an den wirtschaftlichen, an den sozialen und an den Aufstiegsperspektiven in einem Land.
Ja,
wenn das nicht der Fall ist,
ja.
dann ist im Grunde sozusagen das Ressentiment von Beginn an angelegt und man... Und die Mächtigen geben ihre Machtposition nicht auf. Soziale Durchlässigkeit heißt ja im Grunde, dass der Kuchen ein Stück anders verteilt wird.
Ja.
So, dass dazu noch die gute Bildung gehört, ist noch ein zweites Thema. Aber ich setze sehr stark auf diese Frage der Teilnahme und der Teilhabe von Minderheiten am gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben.
Ja, und ich glaube, was man auch ganz klar noch sagen muss, auch wenn man nicht einer Minderheit angehört, wie zum Beispiel wir beide es tun, also wir, ich glaube, privilegierter.
Ja gut, ich bin homosexuell, ich gehöre einer Minderheit an.
Ja, aber ich meine, jetzt gehen wir mal von der, also als wir werden wahrgenommen als weiße Männer. Und ich glaube, viele, auch vor allem weiße Männer, geben sich einfach damit zufrieden, dass sie zwar über Rassismus sich informieren, aber sie tun nichts. Und ich halte es für genauso falsch, wenn man einfach jetzt zu Hause sitzt und sich weiter anguckt, was hier in Deutschland passiert, was in den USA passiert und nichts macht. Wir müssen, glaube ich, alle, scheißegal, ob weiß oder schwarz, ob Mann, Frau, ob schwul, heterosexuell, ich glaube, wir müssen alle quasi gerade mal eine Mauer bilden.
Ja, vielleicht auch
gegen, auf die Straße gehen. Gegen den Antifaschismus. Rausgehen, irgendwas tun, jeder wird irgendeinen Weg finden, wie er auch vielleicht nur im kleinen Kreis es schaffen kann, Antifaschismus aus dem Leben zu drängen. Weil wir merken das ja auch in Corona, wenn wir kollektiv etwas anpacken, dann können wir schon ziemlich krasse Sachen bewegen. Heißt, jeder, der das gerade zu Hause hört, bitte handelt. Und lass das einfach nicht da sein, das Ding. Es ist eine Schande und wir müssen dagegen vorgehen, vor allem, wenn wir in einer so privilegierten Position sind, wie wir es zum Beispiel. Ja. Leider tun.
So, aber auch so. Mit Blick aufs eigene Land, da bin ich voll bei dir.
Ja. Ja, ich glaube, damit können wir die Folge auch abschließen. Ja. Ich bin sehr, wirklich auch bei dem Thema vor allem sehr gespannt auf das Feedback. Schreibt uns also gerne entweder auf den sozialen Netzwerken oder, wenn ihr das hier gerade bei YouTube seht, in die Kommentare eure Meinung. Wir sind auch gespannt. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Ich finde, das ist auch ein Thema, wo man nochmal gerne drüber sprechen kann. Vielleicht auch mit Kommentaren, auf die wir eingehen. Und ja, ich kann auch gerade nicht mehr reden. Ich bin auch immer noch geschockt. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber scheißegal wann, geht auf die Straßen, macht euch laut, sprecht euch aus für die Rechte von schwarzen Menschen und lasst das nicht einfach so in der Welt stehen.
In einer rechtsstaatlichen Form.
Ja. Ja, über Protest können wir auch nochmal in einer anderen Folge diskutieren. Ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.